wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen über die Verleugnung des Petrus. Nicht, dass ich meine, dass jemand unter uns das zum ersten Mal hören würde, aber es ist in der Schrift geschrieben, auf dass wir uns immer wieder mit diesen Personen der Passionsgeschichte beschäftigen, auch dass wir uns wiederfinden in ihnen, dass wir ihre Stärken sehen, aber auch ihre Schwächen und dass wir Trost und auch Ermahnung aus der Schrift empfangen. Matthäus Kapitel 26 wollen wir aufschlagen. Das ist in unserer ausgelegten Lutherbibel die Seite 39 im Neuen Testament. Sicher sehr leicht zu finden. Matthäus Kapitel 26. Nein, es ist Seite 40. Das Ende des Kapitels, Seite 40, die Verse 69 bis 75. Dort schreibt Matthäus: Petrus aber saß draußen im Hof, da trat eine Magd zu ihm und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er verleugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ihr lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde, dass diese Geschichte überhaupt in der Bibel steht, ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit, für die Echtheit der Heiligen Schrift. In den germanischen Heldensagen finden wir nicht die tiefen Stunden von Siegfried und Hagen und wie sie alle heißen. Da werden sie nur idealisiert. In den heiligen Legenden der römisch-katholischen Kirche finden wir keine schwachen Stunden der Heiligen. Da wird nicht von ihrem Versagen geschrieben, sondern sie werden idealisiert. Aber in der Bibel, da finden wir die Menschen, wie sie wirklich waren. Mit ihren Stärken, mit ihren Tugenden, mit ihren Leistungen, mit ihrer Größe, aber auch mit ihrer Schwäche, mit ihrem Versagen, mit den dunklen Stunden, mit ihren Gemeinheiten und Niedertrachten, mit allen Abgründen in ihrem Herzen. Und das gibt ein ganzes Bild vom Menschen. So ist die Schrift. Und das ist auch der Grund, warum wir auch von den Großen im Reich Gottes, von Noah, von Abraham, von David, von Elia, von Johannes dem Täufer, von Paulus, von Barnabas und auch von Petrus, nicht nur die Licht-, sondern auch die Schattenseiten in der Schrift finden. Und ich habe einmal den Satz gehört von jemandem: Uns trösten die Schwächen der Heiligen oft mehr als ihre Stärken. Wenn wir in der Bibel nur diese Stärken und die Tugenden und das Großartige finden würden, wir könnten uns nicht identifizieren mit den Menschen der Bibel. Sie wären weit weg von uns, sie würden auf dem hohen Sockel stehen und wir armen Würmlein, wir könnten nur hochschauen zu ihnen. Aber so sehen wir: der Petrus, das bin doch ich. Der Elia unter dem Ginsterstrauch, das bin doch ich. Der David, der in Ehebruch fällt mit seinen Augen und später noch mehr, das bin doch ich, das steckt doch in mir. So finden wir uns in ihnen wieder. Und darum ist das für mich schon der erste Trost, bevor ich überhaupt die Geschichte beginne zu erläutern, dass sie überhaupt in der Bibel steht. Schon das ist ein gewaltiger Trost für uns alle, die wir jetzt hier sind. Ich möchte heute Morgen über drei Hauptgedanken sprechen. Der erste Hauptgedanke, den nenne ich die Vorgeschichte dieser Verleugnung. Eine solche massive Verleugnung kommt nicht aus heiterem Himmel. Die kommt nicht plötzlich angeflogen, sondern sie hat eine Vorgeschichte. Das finden wir hier im Zusammenhang der Bibel ganz klar zum Ausdruck gebracht. Die Verleugnung des Petrus hatte eine Vorgeschichte. Und da ist zum einen, wenn wir die Faktoren einmal aufzählen, die zur Verleugnung führten, der Hochmut des Petrus und seine Selbstsicherheit. Schon in den Sprüchen finden wir den Satz, Hochmut kommt vor dem Fall. Petrus ist gefallen und darum war Hochmut vor seinem Fall. Das ist eindeutig. Petrus war stolz und selbstsicher und darum stolperte er. Wollen wir einmal in das Lukasevangelium gehen, um das etwas näher zu betrachten und zu belegen. Lukas Kapitel 22, das ist Seite 105, etwas später, Seite 105 im Neuen Testament, Lukas 22, Vers 24. Da sehen wir, was unmittelbar vorangegangen war, vor der Verleugnung. Lukas 22, Vers 24. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Da haben die Jünger noch im Saal des Brotbrechens diese Gedanken in ihrem Herzen gehabt. Wer ist wohl der Größte von den Jüngern? Und dann spricht Jesus daraufhin Simon direkt an, Vers 31, ein paar Verse später. Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Jesus sagt, diese Gedanken, die jetzt in euren Herzen sind, dass ihr groß sein wollt, dass ihr der Höchste sein wollt, die sind sehr gefährlich, ihr seid hochmütig. Und er spricht Petrus an, Simon, Simon, mit Doppelnamen. Das kommt nur siebenmal in der Bibel vor, dass Menschen mit Doppelnamen angesprochen werden. Mose, Mose, Samuel, Samuel. Und hier Simon, Simon. Das ist eine außergewöhnlich wichtige Stunde in seinem Leben. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Ihr seid jetzt in großer Gefahr. Der Teufel will euch zu Fall bringen. Ihr seid hochmütig. Und dann sagt Jesus weiter, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn wir darüber nachdenken, warum Petrus nicht so endete wie Judas, dann ist hier wohl der Hauptgrund. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und dann sagt Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Selbstvermessenheit, Hochmut. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Da sehen wir die Vorgeschichte. Eindeutig. Hochmut, Stolz, Vermessenheit im Herzen des Petrus. Er wollte der Erste sein im Jüngerkreis, der Frömmste, der Treueste. Kennt ihr das nicht auch in euren Herzen, wie manchmal der Gedanke kommt, ich will der Treueste sein, ich will der Tapferste sein im Bekennen vor den Menschen, ich will der Frömmste sein. Hier war noch etwas Ungebrochenes in Petrus, das ungebrochene, stolze, selbstsichere Ich. Und das musste der Herr zerbrechen, das musste er demütigen. Wisst ihr, Hochmut ist etwas sehr Gefährliches. Hochmut macht blind für die Stärken der anderen, aber auch für meine eigenen Schwächen. Ich sehe meine Schwächen nicht mehr. Ich bin in einem Wolkenkuckucksheim. Ich bin verblendet. Ich halte mich für stark und treu. Und dann werde ich auch blind für das mahnende Wort Gottes. Die Bibel hat auch eine ermahnende Linie, wo wir vor Selbstsicherheit und Stolz gemahnt werden. Wir sehen es hier bei Petrus. Also Hauptfaktor für sein Verleugnen, der Vorgeschichte, war sein Stolz und sein Hochmut. Aber dann kam dazu das mangelnde Gebet, die mangelnde Gebetsverbindung zu seinem Herrn. Wenn wir wieder zurückgehen in Matthäus 26, in unseren Ausgangsabschnitt, da könnt ihr immer euren Finger drin lassen oder Lesezeichen, da gehen wir immer wieder hin zurück. Matthäus 26, da sehen wir im Vers 40 die Situation im Garten Gethsemane. Matthäus 26, Vers 40. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Petrus hatte geschlafen in der Stunde der Versuchung. Er hatte nicht gewacht und nicht gebetet. Er war einfach hier zu schwach. Er hat versagt. Aber Petrus wollte diese Wahrheit nicht annehmen. Er wähnte sich stark. Er betete nicht in dieser Gefahrenzeit. Wie ist das bei mir? Wie ist das bei uns mit unserem Gebetsleben? Immer dann, wenn wir stark werden in uns selber, dann vernachlässigen wir das Gebet. Und wenn wir das Gebet vernachlässigen, wenn unsere Gebetsbeziehung zum Herrn nachlässt, dann sind wir besonders gefährdet. Unsere Väter haben gesagt, aller Abfall beginnt im Gebetskämmerlein. Da, wo ich einfach die Beziehung mit dem Herrn, das Gespräch mit ihm, die Bitte um Kraft, die Bitte um seine Bewahrung und Leitung versäume, da wird es gefährlich. Da kann es zum Verleugnen führen in meinem Leben. Petrus hat diese Lektion gelernt mit dem mangelnden Gebet, als er viele Jahre später an die damalige Christenheit seine Briefe schreibt. Da erwähnt er auch das Gebet in seinem ersten Brief. Und zwar schreibt er da in Kapitel 4, Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Er hat das gelernt, er hat gewusst, dass das Gebetsleben etwas ganz Entscheidendes ist. Wenn wir noch weiter überlegen, welche Faktoren führten zur Verleugnung, immer noch unter dem Hauptgedanken Vorgeschichte, dann müssen wir sagen, der Abstand zu Jesus führt mit dazu. Wenn wir Vers 58 lesen in Matthäus 26, Vers 58, da heißt es, Petrus aber folgte ihm von ferne bis zum Palast des hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Er folgte von ferne. Wir sehen auch das Motiv, warum Petrus in den Garten des Hohen Priesters ging. Die anderen Jünger flohen in alle Himmelsrichtungen, aber Petrus ging aus Neugier. Er wollte sehen, worauf es hinaus wollte, wie das jetzt ausgeht. Neugier war sein Motiv. Nicht in letzter Linie Treue zum Herrn, sondern Neugier. Wie wird das jetzt wohl alles weitergehen? Aber da steht der zentnerschwere Satz, Petrus aber folgte ihm von ferne. Natürlich ist hier zunächst eine räumliche Distanz gemeint, dass er so einen Sicherheitsabstand hielt, dass er so ein paar hundert Meter hinterherging, hinter dieser Schar, die Jesus wegführten. Aber ich glaube, dass hier auch eine innere Distanz bereits vorhanden war. Und auch in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen, kann der Teufel kommen und sagen, Mensch, mach's bloß nicht zu doll mit Jesus. Übertreib's bloß nicht. Werd bloß nicht so eng. Aber der Heilige Geist sagt uns etwas ganz anderes. Der sagt, du kannst gar nicht nah genug bei Jesus sein. Deine Gemeinschaft mit ihm soll so eng sein, wie es nur geht. Es gibt ein Lied, da heißt es, Herr, lass mich immer Heimweh haben, wenn ich nicht nahe bei dir bin. Die Sehnsucht des Jüngers ist doch, so nah wie möglich mit dem Herrn verbunden zu sein. Nicht von Ferne folgen, wie bei Petrus hier. Abstand zu Jesus, ein Faktor, der mit zur Verleugnung führte. Noch ein letztes will ich hier nennen. Petrus wagte sich an einen gefährlichen Ort. Er ging in den Garten des hohen Priesters. Und das war natürlich gefährlich. Da waren die Wachen, da war der hohe Priester, da waren viele Feinde Jesu und Feinde seiner Jünger. Und da saßen sie nun, es war kalt, sie hatten sich ein Kohlenfeuer gemacht. Und da stand Petrus nach einiger Zeit und wärmte sich an dem Kohlenfeuer. Und das war ein gefährlicher Ort. Dort wurde er dann gestellt, dort kamen dann diese Fragen, gehörst du nicht auch dazu? Und dann kam er ins Schleudern und ins Stolpern und ins Fallen. Es war ein gefährlicher Ort. Wisst ihr, wir Christen können unter Umständen nicht an alle Orte gehen. Es gibt gefährliche Orte für uns. Das mag für jeden von uns etwas anderes sein. Aber ich kenne Orte, die für mich brandgefährlich sind, um die ich einen großen Bogen machen muss. Der Satz, überall hingehen, alles mitmachen, steht nicht in der Bibel. Es gibt Orte, die für Jünger Jesu gefährlich werden können. Es gibt auch Menschen, die für Jünger Jesu gefährlich werden können. Und in der Bibel steht auch mehrmals der Satz, flieht. Nicht vor dem Teufel, vor dem sollen wir nicht fliehen. Dem sollen wir widerstehen, dann flieht er von uns. Aber flieht die Sünde, steht in der Bibel. Flieht die Lüste der Jugend, steht in der Bibel. Flieht den Götzendienst, heißt es in der Bibel. Es gibt Orte, da sollten wir fliehen. Da sollten wir einen großen Bogen machen. Und das hat Petrus nicht begriffen. Er wagte etwas, für das er noch gar nicht reif war. Johannes war auch im Garten des hohen Priesters. Er war auch hier im Hof. Aber Johannes fiel nicht. Johannes verleugnete nicht. Er war reifer als Petrus. Petrus verleugnete und fiel, weil er sich an einen gefährlichen Ort wagte. Soweit mal zur Vorgeschichte. Mir ist das wichtig, dass wir das sehen. Diese Verleugnung, die kam nicht aus heiterem Himmel. Und auch in unserem Leben, wenn wir straucheln, wenn wir fallen, wenn wir den Herrn verleugnen, es kommt meistens nicht spontan, es hat eine Vorgeschichte. Lasst mich einen zweiten Gedanken sagen, jetzt die Verleugnung. Jetzt wollen wir mal für ein paar Minuten genau hinschauen, was jetzt bei der Verleugnung passierte. Was fällt uns da auf? Wir sind bei den Versen 69 bis 75 in unserem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26. Da ist mir zuerst aufgefallen, Petrus verleugnet wegen einer Magd. Wegen einer kleinen, namenlosen Magd. Das war der Stolperstein. Wenn der hohe Priester gekommen wäre und gesagt hätte, bist du auch einer von denen? Dann hätte Petrus gesagt, jawohl, und hätte das Schwert wieder gezogen, wie im Garten. Vor dem hohen Priester hätte er wahrscheinlich nicht verleugnet. Da hätte er wieder den Helden gespielt. Aber jetzt so eine kleine, unscheinbare, namenlose Magd, so ein Nobody. Und da kommt er in Stolpern vor einen unbekannten Menschen, auch die anderen, die ihn da fragen, unbekannte, namenlose. Petrus, der sich so gern einen Namen machen wollte, stolperte über drei namenlose Unbekannte. Ich habe denken müssen, wenn wir hoch hinaus wollen, wie Hans Kuck in die Luft, wenn wir irgendwelche hohen Ziele haben, dann stolpern wir oft über ganz kleine Steine, die vor unseren Füßen liegen. Wir müssen auf den Weg schauen, auf dem wir gehen. Nicht irgendwelche visionären Ziele. Wer hoch hinaus will, der stolpert oft über kleine Steine. Namenlose Personen. Dann ist mir aufgefallen, dass sich die Verleugnung des Petrus in einem dramatischen Akt steigert. Zuerst heißt es hier im Vers 70, dass er lügt. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Es beginnt mit der Lüge. Dann heißt es im Vers 72, und er leugnete abermals und schwor dazu. Das ist dramatisch. Zur selben Stunde, wo Jesus vor dem hohen Priester den Eid ableistet, dass er der Sohn Gottes ist, leistet Petrus ein paar Meter entfernt den Meineid, dass er Jesus nicht kennt, seinen geliebten Herrn. seine ganz tiefe Tragik in dieser Situation. Er schwört, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann noch eine Steigerung, Vers 74, da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Eine Selbstverfluchung, Lüge, Schwur und Selbstverfluchung. Da sehen wir doch, wie es Schiller zu Recht ausgedrückt hat, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortlaufend Böses muss erzeugen. Eine Kettenreaktion der Sünde. Es gibt eine Sogkraft der Hölle, die nach unten reißt. Der Teufel gibt sich nie mit unserem kleinen Finger zufrieden. Er will immer die ganze Hand. Er ist ein Verderber. Er will ins Verderben reißen. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen. Da, wo sich Petrus am besten vorkam, da fällt er. Vielleicht hat er gedacht, oh, so weit haben sich die anderen nicht gewagt. Ich bin bis in den Palast des hohen Priesters gefolgt. Da fällt er. Da kommt es zu diesem tiefen Versagen. Ich möchte an der Stelle die Frage an uns stellen, an mich, an euch. Wo verleugnen wir? Wo geht es uns so? Wir werden nicht in irgendwelche Paläste geschleppt, aber wo verleugnen wir heute in unserem Leben als Christen, als Jünger Jesu? Ist es nicht oft, dass wir schweigen, wo wir reden sollten? Ist nicht oft, dass wir in manchen Situationen aus Angst und Scham schweigen, wo vielleicht neben uns der Name Gottes und der Name Jesu gelästert wird oder in den Schmutz gezogen, dass wir es nicht über die Lippen bringen, für die Ehre Gottes einzutreten, für den Namen des Herrn, oder durch Reden, wo wir schweigen sollten. Es gibt Situationen, da müssen wir schweigen, und da reden wir dann oft. Oder durch Reden, wo wir handeln sollten, wo wir dann nur reden, anstatt etwas zu tun in dieser Situation. Und dann ist mir noch wichtig geworden, dass wir auch da verleugnen, wo wir aus eigener Kraft nachfolgen. Paulus schreibt einmal im 2. Timotheusbrief, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Da sind Namenschristen gemeint, die fromm und religiös leben wollen aus eigener Kraft, die ihre religiösen Kräfte von innen heraus mobilisieren und beten und fasten und Werke tun und sich anstrengen und mühen, aber alles aus der eigenen Kraft. Das ist Verleugnen des Herrn. Seine Kraft verleugnen sie. Aber auch Christen, auch wir, die wir den Herrn kennen, können unter dieses Wort fallen, wenn wir trotzdem, dass Jesus in unserem Herzen wohnt, aus der eigenen Kraft leben. Wenn wir nicht aus der Gemeinschaft mit ihm leben, und auch das muss ich in meinem Leben immer wieder feststellen, dass es mir viel leichter fällt, aus der Kraft des alten Menschen zu leben, als wie in der Selbstverleugnung aus der Kraft des neuen Menschen. Aber das ist ein Wachstumsprozess, dass ich da nicht verleugne, dass ich nicht die Kraft des Herrn verleugne. Wie oft haben wir verleugnet, als wir ohne den Herrn in der Nachfolge Schritte getan haben? Und wie oft haben wir verleugnet, seitdem wir bewusst mit ihm leben? Wäre die Vergebungsbereitschaft Gottes nur begrenzt, könnte keiner von uns selig werden. Aber weil bei Gott viel vergeben ist, weil er uns angenommen hat, uns liebt, uns trägt und uns auch zum Ziel bringen wird, jeden von uns, mit dem er begonnen hat, darum können wir an dieser Stelle Hoffnung und Trost haben und müssen nicht verzweifeln wie Judas. Lasst mich zum Schluss noch einen letzten Gedanken kurz ausführen, die Nachgeschichte der Verleugnung. Ich bin so froh, dass es hier nicht aufhört, dass es hier im Palast des hohen Priesters mit den bitteren Tränen nicht aufhört. Männertränen ist eine seltene Ware, gell? Aber hier hört es nicht auf. Es hat eine Nachgeschichte. Und die beginnt schon hier mitten in dem ganzen Geschehen. In Vers 74 am Schluss heißt es, und alsbald krähte der Hahn. Hier fängt schon an. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Hahn kräht. Nun hat Wilhelm Busch gesagt, dieser Gockelhahn ist ja nicht gerade das Symbol eines vollmächtigen Evangelisten. So ein aufgeplusterter Gockelhahn da auf dem Hof. Und doch, wenn ein Gewissen sensibilisiert ist, dann reicht manchmal schon so ein Gockelhahn, so ein Krähen, um uns wieder zurückzuholen auf den Weg. Das kann ein Hahn sein, das kann irgendein namenloser Christ sein, der einen Satz sagt und den gebraucht Gott, um mich wieder zurechtzubringen. Das kann ein Bibelwort sein, das kann ein Liedvers sein. Manchmal redet Gott sogar durch Nicht-Christen zu uns. Das gibt es auch. Irgendetwas kann Gott gebrauchen, um uns wieder zurückzuholen. Es begann mit dem Krähen des Hahns. Und jetzt müssen wir noch zwei Stellen aufschlagen im Neuen Testament, um diese Nachgeschichte wirklich in ihrer Tiefe auszuloten. Nochmal das Lukas-Evangelium, Kapitel 22, das ist wieder Seite 105. Lukas 22, wir müssen das einfach hier lesen, das wäre jammerschade, wenn wir das versäumen würden. Lukas Kapitel 22, Vers 61. Oh, ist Seite 106. Ist wieder die gleiche Verleugnung, die hier beschrieben wird, aber Lukas hat noch einen anderen Aspekt, den Matthäus nicht geschrieben hat. Vers 61, und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Offensichtlich steht Jesus in diesem Gebäude und sieht durch das offene Fenster in den Hof und sieht Petrus, Augenkontakt. Und er sah Petrus an. Und Petrus gedachte an das Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also diesen Blickkontakt erwähnt Lukas und er ist sehr wichtig. Da schaut Jesus mit seinen sonnenklaren Augen, mit dem Blick der Ewigkeit in die Augen des Petrus. Was muss das für ein Blick gewesen sein? Kein vernichtender Blick, dass er in den Boden versinken musste auf Nimmerwiedersehen, aber ein Blick, in dem Gericht und Gnade lag. Schmerz über das Verhalten des Petrus, aber zugleich Liebe und Treue, ein Blick, der ihm Hoffnung und Mut gemacht hat, beides zugleich. So konnte nur Jesus ihn ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon einmal so in das Angesicht Jesu hineingeschaut habt, ob es Situationen in eurem Leben gab, wo euch der Herr so angeschaut hat. Ich habe das für mich mehrmals erlebt. Dann kommen meistens die Tränen der Buße, auch Männertränen, wenn man zerschlagen ist über seinem eigenen Fehlweg und dann so zu Schanden werden muss und dann den Blick Jesu sieht, wie er nicht zerschmettert, wie er nicht vernichtet, sondern wie er sagt, du, ich hab dich dennoch lieb und ich will dich wieder zurechtbringen. Dann wird im Markus-Evangelium berichtet, dass die Engel den Frauen sagen, sagt den Jüngern und Petrus. Wie die Engelbotschaft ausdrücklich den Petrus erwähnt, also da sagt Jesus durch die Engel zu den Frauen, grüßt mir den Petrus besonders. Das war alles zur Rechtbringung. Markus 16, Vers 7 wird uns das allein berichtet in der Schrift. Da heißt es, grüßt mir den Petrus, also sagt es den Jüngern und Petrus besonders. Warum? Weil der jetzt diesen Gruß besonders braucht, weil er zerschmettert ist, weil er am Boden zerstört ist. Das ist alles Seelsorge und Zurechtbringung Jesu. Und die letzte Stelle, die wir betrachten wollen, ist Johannes 21, Vers 15 bis 17. Viele von euch kennen diese Begebenheit am See. Johannes 21, das ist Seite 139, Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Jetzt erkannte er, dass Jesus hier in feiner Art auf seine dreimalige Verleugnung anspielt, in ganz seelsorgerlicher Art. Er wurde traurig, er begriff das. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Das hat ihm Jesus nicht erspart, diese ganze Geschichte noch seelsorgerlich aufzuarbeiten. Jesus sagt hier zum Petrus, dein Verleugnen habe ich dir voll und ganz vergeben. Ich halte weiterhin fest zu dir. Und deine Berufung von damals, hier an diesem See ausgesprochen, die bleibt ebenfalls bestehen. Weide meine Schafe, das heißt, du sollst weiter Menschenfischer bleiben. Das ist der große Unterschied zu Judas. Judas hatte auch Reue, aber er ging nur zu Menschen. Petrus kam zu Jesus zurück und wurde von ihm wieder zurechtgebracht. Petrus war zurückgefallen, Judas war abgefallen. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte zum Schluss sagen, wenn wir so diese Geschichte des Petrus betrachten, mit ihrer Vorgeschichte, mit dem Geschehen und auch mit der Nachgeschichte, muss ich einfach erkennen, Petrus, das bin ich. Ich habe schon genauso verleugnet wie er. Aber wenn ich dadurch auch ans Ende mit mir selber gekommen bin, wenn mir dadurch meine Selbstverliebtheit und mein Stolz zerbrochen ist, dann war es nicht umsonst, auch nicht diese Tränen der Zerknirschung. Wenn ich dadurch meinen inneren Bankrott erlebt habe, dann bin ich durch dieses Tor zum neuen Leben hindurchgedrungen. Denn der Heilige Geist verbindet sich nur mit Bankrotteuren, nur mit Leuten, die ans Ende gekommen sind mit sich selber, auch mit aller frommen, religiösen Ich-Kraft. Und darum gilt dieser Satz, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist dann die Gnade mächtiger geworden. Und da will sie auch in deinem Leben noch viel mächtiger werden. Möchte der Herr an uns nicht nur das tausendfache Verleugnen sehen, sondern auch immer wieder die Tränen der Buße, wie bei Petrus, und dieses Zurechtbringen und das neue Beauftragen für seinen Dienst. Vielleicht können wir es so halten, dass wir heute Morgen eine kleine Gebetsgemeinschaft haben. Wir haben das nicht immer, aber ich denke, heute sind auch viele unter uns, die im freien Gebet geübt sind. Und darum möchte ich doch jetzt eine Gelegenheit geben, dass wir kurz über dem, was wir jetzt gehört haben, auch mit unserem Herrn reden, ihm danken für seine große Treue, aber auch bekennen, wo wir verleugnet haben. Wollen wir einfach das, was uns jetzt wichtig wurde, mit in eine kleine Gebetsgemeinschaft nehmen.